Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Die Temperaturen werden kälter und so hat Michel direkt mal Kontakt mit dem Boden geknüpft. Außerdem gibt es seinen Fahrbericht der neuen Suzuki GSX S1000 GX. Und im Rahmen unseres Weihnachtsgewinnspiels könnt ihr euch gebührend auf die nächste Saison einstimmen und tolle Preise gewinnen. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Oi, da hat er mal kurz den Zwinker und was weiß ich, winkende Hände gebracht, um sicherzustellen, dass er nicht anfangen muss. So trifft es mich wieder. Halli und herzlich willkommen, liebe Zuhörenden da draußen, bei einer weiteren Folge Gasgeflüster mit mir, Jan und natürlich Michel. Das klang jetzt so, als wären wir drei Personen. Aber ich wollte einfach für alle, die nicht zugehört haben, meinen Namen mal sagen. Habe ich jetzt gemacht. Komplett weirdes Intro. Ich war nicht darauf vorbereitet. Ich habe eigentlich echt gedacht, ich sitze es jetzt mal aus und lass dich starten, Michel. Da musst du jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen.
Ja, überhaupt gar kein Problem. Also ich freue mich natürlich auch wieder mit euch beiden hier im Motorradstammtisch zu sitzen. Der geneigte Gasgeflüster-Hörer weiß ja, dass in der Brust unseres Jan mehr oder minder mindestens zwei Herzen schlagen, zwei Persönlichkeiten vereint sind. Einmal der Proll-Jan, ne? der auf Krawall gebürstet und im Begrenzer am liebsten durch die Innenstadt fahren würde. Einfach nur, wenn man durch einen Tunnel fährt, ist zwar assi, aber man macht's halt mal so, ne? Und natürlich auch dann der doch eher Allmann Jan, der sich über solche Sachen dann auch köstlich aufregen kann, wenn er quasi am Tunnelausgang als Passant stehen würde. Also von daher passt das mit Jan und mir eigentlich sehr, sehr gut. Also ich finde
Das ist doch was Treffendes. Pass auf, wir können und damit direkt auch überleiten zum ersten Thema, nämlich unseren Weihnachtsumtrunk im Dezember, noch vor eine kleine Wette starten, weil ich finde auch, dass wir uns sehr gut gefallen, indem wir hier wirklich auch im Plural unterwegs sind. Deshalb, Michel, wenn du es schaffst, für den Rest der Folge mich im Plural anzusprechen, also mit eurer Erhabenheit quasi, dann zahle ich dir ein Bier am 16. Dezember. Ja, nice. Ja. Guck mal, so leicht verdient man sich ein Bier, aber die Überleitung ist trotzdem da. Ihr hattet uns ja geschrieben und letzte Folge haben wir schon angeteasert, Weihnachten nochmal zusammenkommen, ein paar Bierchen zusammen trinken. Deswegen hier, wer die letzte Folge verpasst hat, am 16. Dezember um 16 Uhr, das lässt sich super gut merken, treffen wir uns in Darmstadt auf dem Marktplatz am Weihnachtsmarkt. Wer Bock hat, dabei zu sein, mittlerweile sind wir irgendwie schon so 10 Leute, die auch tatsächlich die Reise auf sich nehmen. Der möge sich bitte bei uns melden, info@gasgeflüster.de als E-Mail oder bei Instagram. Dann gibt es eine weitere WhatsApp-Gruppe von den Tausenden, wo wir alles weitere koordinieren.
Ich würde sagen, die nehmen wir einfach zu unserer Exclusive-Gasgeflüster-Chat-Gruppe mit dazu. Also dann, wenn ihr da dabei seid und noch nicht bei der Auswahl dabei wart, dann habt ihr jetzt die exklusive Möglichkeit, in den exklusiven Gasgeflüster-Chat mit aufgenommen zu werden. Also, oh ja. Ich glaube, das vergrößert die Community. Unterhaltung ist da sowieso da. Es gibt wie in jeder Gruppe stille Mitlesende und sehr aktive Gruppenteilnehmende, sage ich jetzt mal. Und da wird auch immer wieder interessantes Themenwerk aufgetan. Einen Punkt werden wir auch in der Folge ansprechen, was diese Woche Thema war. Jan hat das vorhin schon als Vorschlag mit aufgebracht. Da reden wir gleich drüber und wollen dann auch eure Erfahrung dazu haben. Also ihr habt auf jeden Fall, wenn ihr beim Weihnachtsmarkttreffen dabei seid, die Möglichkeit, in diese Gruppe mitzugelangen. Und ich muss an dieser Stelle sagen, Leute, ich bin echt begeistert, dass halt 10 Leute jetzt schon zugesagt haben, sich für unser random Weihnachtsmarkttreffen mitten in Deutschland auf die Reise machen und da bei uns beim Glühwein trinken dabei zu sein, so, ne? Das finde ich super cool. Also es macht mich schon ein bisschen, kriege ich ein weihnachtliches, fröhliches Tränchen hier im Augenwinkel. Das finde ich super cool. Also freut mich sehr. Ein Geschenk schon an uns.
Es wird getrunken, gegessen, gelacht und so weiter. Und Geschenk an uns können wir direkt auch wieder überleiten zum nächsten Thema.
Genau.
Es gibt ein Geschenk an euch, ein richtig fettes Gewinnspiel mit wirklich derben Preisen. Aber weil wir einfach solche richtigen Asis und Cliffhanger-Freunde sind, gibt die Kondition dazu am Ende dieser Podcast-Folge, aber ich sag euch so, der Wert dieser Geschenke ist deutlich höher als jetzt habe ich gerade keinen passenden Vergleich, aber es ist ziemlich hoch. Es ist ziemlich geil, es gibt gleich mehrere Geschenke, es gibt gar nicht so viel, was ihr dafür tun müsst, deswegen weiter reinhören. Die dritte Sache, die wir noch am Anfang ankündigen und dann haben wir gleich den Bürokratieteil hinter uns, ist nochmal der Verweis auf die Enduro-Ausfahrt nächstes Jahr in Bosnien. Die Details haben wir in den letzten Folgen genannt. 12. Oktober fahren wir dort Enduro. 15 Plätze sind für uns reserviert und es sind, glaube ich, nur noch 2 Plätze Stand heute offen. Das heißt, wenn ihr da mitfahren wollt, unbedingt schnellstmöglich melden, auch an die Kontaktmöglichkeiten, die wir eben genannt haben. Das wird geil und dann gibt es auch alle weiteren Infos an die Teilnehmenden per E-Mail. Dann labern wir hier den Rest nicht weiter voll. Das war der bürokratische Einstieg und jetzt können wir uns so richtig dem Motorradfahren widmen. Und Michael, du hast im Vorgespräch verlauten lassen, dass wir hier mal einen kleinen Rollenwechsel vornehmen, denn normalerweise ist es an mir, den Emotionen freien Lauf zu lassen und durch den Therapeut Praschak bedient zu werden und beruhigt zu werden. Doch wie ich das so vernommen habe, gab es bei dir ein emotionales Up and Down rund um, was für ein Thema eigentlich? Aber genau. Irgendwas mit Händlern oder so, hast du gesagt.
Absolut, absolut. Und zwar hat das tatsächlich auf zweiter Ebene, will ich sagen, mit dem Thema Motorrad zu tun. Ne? Ihr wisst ja alle, ich bin im Bereich Motorräder und Zweirad grundsätzlich als freier Journalist und Content-Produzent unterwegs und habe dafür natürlich auch ein Fahrzeug. Ne? Ich muss ja regelmäßig Motorräder transportieren und hatte da bis vor kurzem, quasi bis an das Wochenende, an dem ich Jan in München besucht habe, einen Peugeot-Expert. Der war soweit eigentlich ganz gut, den habe ich damals gekauft für meine Motorräder, in Anführungsstrichen, mit denen ich halt auch viel auf der Rennstrecke unterwegs bin. Das hat auch alles sehr gut gepasst. Dadurch, dass sich jetzt mein Aktivitätenfeld aber geöffnet hat, habe ich was Größeres gebraucht, weil ein Crossover oder eine Reise-Enduro oder auch einfach schon ein höheres Touring-Motorrad hat nicht reingepasst, weil die Dachhöhe zu niedrig war oder die Laderaumhöhe zu niedrig. So. Und da war klar, okay, irgendwann muss was Neues her. Und dieser besagte Peugeot-Expert, mein heiß geliebter Motorrad- und Rennstreckentransporter, war auch schon relativ betagt. Den hatte ich jetzt, was bin ich damit gefahren? 230.000 Kilometer, glaube ich. Und in Summe hatte er aber schon weit über 300.000 Kilometer auf der Uhr gehabt. Und, wie das so ist, haben sich Verschleißerscheinungen eingestellt. So, und an besagtem Wochenende, an dem ich bei Jan war, kam zu den Baustellen, die schon da waren, ein Riesenmomentum, und zwar habe ich bei dir vor der Tür, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ob ich das erzählt habe, habe ich einen Gang nicht mehr reinbekommen. Also ich stand bei dir vor der Tür im Auto und habe gedacht, fuck, ich komme hier nicht mehr weg. So, jetzt muss ich in den ADAC rufen und die Kiste hat die Grätsche gemacht, bevor ich was Neues habe. So.
Und Scheiße. Mhm.
Weil ich aber wusste, okay, das ist ein Motorrad, das sage ich schon, das Auto nähert sich dem Ende des Lebenszyklus. Hatte ich mir ein Angebot rechnen lassen, auch wieder von Peugeot, weil ich gedacht habe, hey, mit dem habe ich gute Erfahrungen gemacht. Dieses Motörchen, wie ich ihn jetzt habe, steckt auch noch in den Peugeot Boxer drin. Der ist größer, da kriege ich 2 Motorräder rein und auch hohe Motorräder. Vielleicht wäre das eine Option. Und dann war natürlich A, Kosten, das eine, und B, für mich ein Riesending, Wartezeit. Ne? Wenn du heute einen neuen Transporter bestellst, weil diese ja auch teilweise die Basis sind für diese kleineren Wohnmobile, hast du halt eine Wartezeit von mindestens 6 Monaten. Und ich habe gedacht, hey, so lange hält mein Auto auf keinen Fall mehr durch. Und parallel habe ich dann eben was Gebrauchtes gesucht und tatsächlich auch ein gebrauchtes Fahrzeug gefunden. So, und der war nicht mal ganz der neueste, 4 Jahre alt, aber nur 33.000 Kilometer. Und dann bin ich hingefahren, habe mir dieses Auto angeguckt und habe gedacht, ja, ich brauche jetzt ein neues Fahrzeug. Ich kann hier meinen Expert abgeben, muss mich nicht mehr drum kümmern und habe dann dieses neue Fahrzeug. Gesagt, getan. Am Montagmorgen, nachdem ich aus München glücklicherweise dann doch noch zurückgekommen bin, habe ich diesen Deal festgezurrt und am Mittwoch hatte ich dann das neue Fahrzeug und der alte Expert war weg. So viel der in Anführungsstrichen wenig spektakuläre Teil an der Geschichte. Jetzt hatte ich aber dieses Auto, 2 Wochen oder so, 24 Betriebsstunden, bin ich mit diesem gebrauchten Fahrzeug unterwegs, das von innen aussieht wie neu und auch nur 33.000 Kilometer auf der Uhr, kriege ich eine Fehlermeldung, AdBlue-System prüfen, Motor kontrollieren lassen. So, ne? Quasi für so Worst-Case-Szenario. So. Mhm. Und was habe ich gemacht, ne? Ich habe natürlich versucht, also ich war unterwegs und es ist am Wochenende aufgefallen, also habe ich den Händler per E-Mail kontaktiert, so, und habe gemeint, hey, das Problem ist aufgetreten, was machen wir, so, ne? parallel dann zu Hause natürlich recherchiert, okay, was gibt's denn für Möglichkeiten? Und da habe ich dann natürlich einen Riesenfehler begangen. Gleich hier Lehrstunde für alle diejenigen, die als Einzelunternehmer unterwegs sind. Wenn du als Einzelunternehmer oder grundsätzlich als Unternehmer ein gebrauchtes Fahrzeug kaufst bei einem Gebrauchtwagenhändler, hast du keine Gewährleistung.
Nee.
Gewährleistung gibt's nur für Privatpersonen. So.
Ach was.
Und ich habe aber gedacht, nee, als ich es gekauft habe, ne, eine Gebrauchtwagengarantie brauche ich nicht, weil ich habe die Gewährleistung. Es ist ein gebrauchtes Fahrzeug. Wenn da jetzt in anderthalb Jahren irgendwas damit ist, so, dann ist das halt so. Ne? Aber ich schließe jetzt keine Gebrauchtwagengarantie ab, weil für diesen Hardcore Worst Case habe ich ja die Gewährleistung so, ne? Und was mich halt aber schon abfuckt, ne? Also ich bin da hingegangen und habe mich mit diesem Dude unterhalten, bei dem ich dieses Fahrzeug gekauft habe, so, und habe halt auch erzählt, so, ne, ich bin quasi ganz, ganz neu und jetzt ist mein Auto kaputt, so, ne, und ich möchte es für die Firma kaufen und so. Der hat halt gemerkt, ne, ich habe halt keine, also ich bin jetzt nicht versiert in diesem Thema, ne, und hat mich aber auch nicht explizit darauf hingewiesen, Alter, du hast keine Gewährleistung, so, ne, schließ eine Gebrauchtwagengarantie ab oder irgendwas, so, ne. Hat das, das ist zwar quasi im Vertrag vermerkt, ne, aber im quasi in der Not so, okay, hier Finanzierung unterschrieben und das unterschrieben und das unterschrieben und das unterschrieben, so, ne, bin ich tatsächlich, ist natürlich mein Fehler, bin ich aber drüber hinweggegangen, so, ne. Aber das wäre halt einfach cool gewesen, wenn er das bemerkt hätte. Und jetzt der zweite Punkt, ne, als ich den kontaktiert habe, habe ich ja auch nicht gesagt, hey, bitte bezahl mir das, sondern wäre einfach nur die Frage gewesen, okay, was kann man denn machen, so, ne? Oder irgendeine Form von Support. Kam halt einfach gar nichts, so, ne? Zwei Punkte, die mich halt einfach angekotzt haben. Also A, gefühlt so die fehlende Information beim Kauf selber, ne? Was halt auch noch dazu kommt, wenn das ist, das habe ich jetzt im Nachgang erfahren, verkaufen dir die Leute halt in der Regel das Fahrzeug auch deutlich günstiger, weil sie halt keine Gewährleistung haben, so, ne? Also auch da wurde ich halt in Anführungsstrichen nicht gut beraten, beziehungsweise, ich will das nicht sagen übervorteilt, aber war halt einfach eine scheiß Situation, so, ne? So, im Nachgang, das halt ist rausgekommen, und ich habe dann aber natürlich parallel dazu recherchiert, okay, was ist denn dieses Problem mit dem Auto? So, ne? Was könnte das denn sein?
Und dann Also hast du da nicht, jetzt kommt meine Allmannseele raus, da wäre ich aber in diesem Laden sowas von zu der Geschäftsführung gesagt, sag mal ganz ehrlich, warum weist ihr mich nicht drauf hin, was ist das für ein Scheiß und jetzt ist das Auto am Arsch und bla bla bla. Also unabhängig davon, ob es jetzt einen rechtlichen Anspruch gibt oder nicht, einen moralischen hast du da ja auf jeden Fall, wenn du dir das Auto hinstellst und anderthalb Wochen später das Ding kaputt ist.
Ja, also das werde ich tatsächlich auch noch machen, aber das Problem ist, als ich damals zu dir gefahren bin, habe ich mir das Auto ja auf dem Weg angeschaut, das habe ich dir ja damals erzählt, ne? Also das war ja auf dem Weg nach München, das heißt, das war jetzt 250 Kilometer von Darmstadt entfernt, ungefähr halbe Strecke, so, ne? Das war günstig, weil es halt auf dem Weg zu dir war, ansonsten hätte ich das wahrscheinlich so gar nicht gemacht, ne? Also mir das Auto da anzuschauen, dann fährst du nicht 200 Kilometer willenlos in der Gegend rum. So, ne? Weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. So. Und dann war das Problem, das ist halt, ich habe halt den Typ am Wochenende kontaktiert und ich bin am nächsten Morgen, am Sonntagmorgen bin ich zur GSXS-Präsentation geflogen nach Portugal und war dann quasi die Woche über weg. Und ich hatte aber nichtsdestotrotz das Problem mit dem Auto. Das heißt, ich musste ja irgendwie aktiv werden und konnte da jetzt nicht hin, so, ne? So, deswegen ist halt quasi dieser Rant-Teil bei denen oder quasi das klärende Gespräch suchen, das ist tatsächlich noch nicht passiert, das kommt aber noch. Ja. So, ne? Aber was jetzt natürlich hinterher schießt sozusagen, ist die Geschichte mit dem Fehler. Ne? Ich habe dann halt recherchiert, okay, was könnte das sein? Und siehe da, Riesenmalheur, und zwar gibt es bei dieser Baureihe, also bei dem Peugeot Boxer, beim Citroën Jumper, beim Fiat Ducato und beim Opel Movano, das ist quasi alles die gleiche Plattform, gab es mal ein Zuliefererproblem und da geht im AdBlue-Tank die Pumpe kaputt. Die Pumpe ist aber innen drin verschweißt, so, ne? Da muss der komplette Tank gewechselt werden, kosten 1600 Euro.
Nicht dein Ernst.
Mein fucking Ernst, so, ne? Und dann habe ich dann halt weiter recherchiert und dann war dann halt irgendwie, kam dann halt raus, okay, weil das halt so ein gängiges Problem ist, es gibt zwar keine Rückrufaktion, weil es jetzt den, also habe ich auch gelernt in dem Rahmen, Rückrufaktion gibt es nur über das Kraftfahrtbundesamt, wenn Gefahr in Verzug ist, also ein Sicherheitsrisiko besteht. Und das ist aber bei dem Ding halt nicht der Fall. Deswegen keine Rückrufaktion. Ja. Weil das aber so häufig ist, gibt es von den Händlern, von den Herstellern bei den Fahrzeugen eine Kulanzregelung. So, das ist aber natürlich eine coole Sache, wenn du dein Fahrzeug bei einem Peugeot-Händler gekauft hast, ne? Aber wenn du halt von irgendeinem random Gebrauchtwagen-Dude, ne, das Ding gekauft hast und dann als random Dude zu irgendeiner Werkstatt gehst und sagst, hey, Peugeot-Leute, ich habe ja dieses Problem, was kann man denn da machen? Dann sind die normalerweise nicht wirklich dazu geneigt, das mit zu übernehmen und zu kompensieren, weil, habe ich auch gelernt, der Händler selber trägt einen Anteil dieser Kulanzlösung. Also es geht nicht allein auf den Hersteller, sondern der Händler übernimmt davon was mit. So, ne? So. Und ich natürlich jetzt riesen Schiss gehabt, okay, jetzt habe ich für teuer Geld ein neues Auto gekauft, ne, bin in Anführungsstrichen so ein bisschen aufgelaufen und muss jetzt nochmal 1.600 Euro nachlassen. So, gar kein Bock. Naja, auf jeden Fall, und jetzt kommt der Twist im Plot sozusagen, der schöne Teil der Geschichte. Und zwar habe ich tatsächlich ja mir ein Angebot rechnen lassen bei diesem Peugeot-Händler für diesen Boxer. Und da habe ich ja dann aber nicht gekauft. So, ne? Hab dann Gebrauchtwagen woanders gekauft und bin dann aber wieder zu diesem Händler gegangen, dessen Namen ich jetzt auch nennen werde, weil das ist eine gute Geschichte, so, ne? Also, Peugeot Schmidt in Baden-Baden, Props gehen raus, ihr habt mir wirklich den finanziellen Arsch gerettet. Und zwar bin ich dann nämlich vorstellig geworden und habe gemeint, hey Leute, wie sieht's denn aus? Ich habe zwar jetzt bei euch das Auto nicht gekauft, kann ich aber trotzdem, weil mein Expert, den ich dort auch nicht gekauft habe, ne, den hatte ich dort nur immer zur Inspektion, so, ich habe jetzt wieder ein gebrauchtes Auto gekauft, ist es okay für euch? Ich habe ein Problem, wenn ich damit zu euch komme. Und dann haben die gemeint, ja, komm vorbei, haben sich das angeguckt, haben dann festgestellt, es ist tatsächlich worst case, so, ne, AdBlue-Tank muss gewechselt werden. Und dann meinte der Typ so zu mir, ja, kostet 1.700 Euro. Ich so, wow, Mist, so, ne. Und dann habe ich gemeint, ja, ich habe aber das mit dieser Kulanzregelung gehört und hat gemeint, dann der hat mir das dann erklärt, ne? Das heißt, ja, das gibt's zwar, aber der Händler zahlt halt mit und das ist halt nicht ganz so einfach, wenn du halt kein Fahrzeug oder hat der Händler jetzt nicht so ein großes Interesse dran, Kosten quasi zu übernehmen bei jemandem, der halt jetzt nicht diesen Neufahrzeuggewinn mit generiert hat, sage ich jetzt mal, ne? Aber weil ich da jetzt regelmäßig, also wirklich bis weit über 300.000 Kilometer meine regelmäßigen Inspektionen halt bei dem alten Fahrzeug halt auch gemacht habe, ne, immer zum Händler gegangen bin, haben die gesagt, okay, bist in Anführungsstrichen guter Kunde, wir machen das und wir übernehmen halt auch den Händleranteil und du zahlst dann als Kunde sozusagen nur die Betriebsstunden, also die Arbeitsstunden und jetzt kostet mich die ganze Geschichte nur irgendwas um die 300 Euro. In Anführungsstrichen so, ne?
Pfui.
Also es ist eine Riesenerlösung für mich sozusagen. Es kostet mich 300 Euro so, ne? Aber ich glaube, ich habe noch nie so gern 300 Euro für irgendwas ausgegeben, wenn du halt weißt, okay, wenn das richtig dumm gelaufen wäre, ne? Und ich halt jetzt nicht an einen sehr kulanten Händler geraten wäre, dann hätte ich halt einfach die 1.700 latzen müssen oder mich halt irgendwie super mit Peugeot selber rumärgern oder irgendjemand anderen finden und so. Das war halt schon für mich jetzt das gestern auch mein persönliches Tageshighlight. Also deswegen auch hier, wie gesagt, dicke Props gehen raus. Super, super coole Händleraktion. Also Rat an meiner Seite, seid nett zu eurem Kfz-Händler und Motorradhändler, zahlt regelmäßig eure Rechnungen und so, dann zahlt sich das vielleicht irgendwann auch mal aus, wenn es hart abkommt.
Oder kauft einfach nicht so eine gebrauchte Kiste ohne Gewährleistung, dann habt ihr dieses Problem überhaupt nicht.
Ja, das du kannst, nicht jeder kann sich immer ein neues Fahrzeug leisten, so, ne? Das ist ja so ein Ding, so, ne? Und manchmal muss es halt auch schnell gehen, so wie das halt bei mir der Fall war.
Ja, also neu kaufen also eine Art und Weise zu zeigen, dass man zu viel Kohle hat. Yeah. Neukauf ist doch irgendwie mittlerweile reines Statussymbol, ansonsten ergibt es überhaupt keinen Sinn. Wobei ich dazu sagen muss, beim Motorrad leicht anders, ne? Also nicht ganz so krass zum Glück der Wertverfall wie jetzt beim PKW, aber auch dort gibt es einfach immer super gute Angebote, wenn man nur ausreichend schaut und damit Zeit verbringen will. Das heißt, da Neukauf noch eher toleriert oder weniger auf die Kacke hauen als beim Autochecks gar nicht. Trotzdem Gewährleistung, all solche Garantien immer mal prüfen. Gleichzeitig muss man auch sagen, wenn ich mir jetzt ein Auto gebraucht kaufe für 1.000 Euro, da jetzt irgendwie nochmal für 500 Euro irgendeine Gewährleistung abzuschließen, das wäre vielleicht ein bisschen am Ziel vorbei. Muss man natürlich auch mal nochmal gucken, was da passiert.
Was man dazu sagen muss, ne, wenn du als, das ist ja so der Witz, ne, ich bin ja in meiner Person als Einzelunternehmer, habe ich ja quasi keine Firmierung sozusagen, ne. Das heißt, es macht eigentlich keinen Unterschied, ob ich das als Privatperson kaufe, ne, weil es steht immer quasi mein Name und meine Anschrift drüber oder drunter unter der Rechnung. Deswegen ist es natürlich eine Überlegung wert, ob man halt sagt, okay, wenn ich in so einer Situation bin, kaufe ich einfach dieses Fahrzeug als Privatperson. Und dann habe ich ja die Gewährleistung, so, ne? Das ist ja, das ist ja eine, nur eine Dreherei sozusagen. Ne? Ich muss ja an dieser Stelle das nicht beim Händlerkauf als Unternehmer sozusagen machen, sondern wenn du es privat kaufst, dann hast du auch dieses Gewährleistungsproblem sozusagen nicht. Ne? Dann hast du ja deine Gewährleistung.
Gewährleistung bringt uns jetzt zu einem weiteren Thema, das Motorradfahrende interessieren dürfte, das tatsächlich nicht letzte Woche, aber vor, ich glaube, 2-3 Wochen Thema in dieser besagten WhatsApp-Gruppe rund um die Gasgeflüster-Community war, als es um Handys ging. Handys, im Alltag ja normaler Begleiter, aber für viele auf dem Moped mittlerweile auch das Mittel, um nicht nur zu kommunizieren, sondern vor allem auch zu navigieren. Michel, du machst es, glaube ich, auch mit dem Handy, oder?
Genau, und ich habe tatsächlich auch schlechte Erfahrungen da gemacht mit diesem Thema, um das es sich jetzt drehen soll. Und zwar
wegfliegende Handys.
Naja, wegfliegende Handys tatsächlich nicht, sondern durchgeschüttelte Handys. Ne? Wir hatten der Aufhänger war ja tatsächlich, okay, Navigation mit dem Handy. Dann haben die meisten ja das Telefon irgendwo im Lenkerbereich am Motorrad befestigt. Über irgendein Haltesystem von, was gibt's denn da alles? SP Connect oder Quadlock oder, warte mal, wie heißen die anderen? Was, da gibt's noch so ein Hüllensystem? Ist egal. Also, gibt's ja verschiedene Anbieter, die das machen. Und die Problematik ist ja, dass sich dann immer noch die Vibrationen auf das Telefon übertragen können und dann gern mal die, entweder Stabilisatoren oder die Kamera grundsätzlich, also die Stabilisatoren von der Kamera oder der Fokus halt irgendwie kaputt geht. War tatsächlich bei mir auch der Fall. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, ist tatsächlich mit einem iPhone passiert, damals. Und das ist ja ein nicht unerhebliches und nicht untypisches Problem, vor allen Dingen mit den alten Haltesystemen, die noch keine Schwingungsdämpfer drin hatten. Ne?
Da hast du jetzt ganz viel reingeworfen. Also vielleicht sollten wir das nochmal für aufräumen, für die Leute, die diese Diskussion nicht mitbekommen haben. Es ging letztendlich darum, hey, Navigation mit dem Handy, absolut das Ziel der betroffenen Person, kein externes TomTom, Navi, wie auch immer die heißen, Garmin und so weiter. Jetzt droppen wir immer richtig viel Industrienamen. Also, Handy sollte es sein und dann aber eben das gehört, was du beschrieben hast, dass es ja nicht nur Halterungen gibt, sondern auch immer mehr Zubehör, die hier helfen sollen. Denn durch diese sogenannte Mikrovibration kann sich da etwas lösen. Du hattest da ein Problem, Kumpel von mir auch, bei dem hat sich dann, keine Ahnung, was jetzt kaputt war, einfach immer ein schwarzer Pixel ins Bild gebracht. Also er hat Fotos gemacht und auf einmal war eine kleine Ecke des Handys einfach schwarz. Das war ein konkreter Anfasser. Ich glaube, andere haben wirklich dann auch in der Benutzeroberfläche Probleme bekommen. Das kann ganz unterschiedlich sein und ist jetzt, weil du jetzt gesagt hast, iPhone, glaube ich, gar nicht so telefonabhängig. Ja, und da war eben die Frage, hey, was machen? Der hat so einen entsprechenden Lenkungsdämpfer angesprochen. Ich habe so einen tatsächlich auch verbraucht. Also ich habe einen Hersteller, da gibt es eben nochmal, das ist ja immer so abstrus, das kostet ja immer so viel mehr. Einfach so ein Ding drauf und das ist wie so ein kleines Gummikissen, das dann nochmal zwischen der eigentlichen Halterung und deinem Handy ist, das so diese Mikrovibration minimieren soll, um solche Schäden zu reduzieren. Ich muss sagen, ich fahre jetzt seit bestimmt 5 oder 6 Jahren, ziemlich genau 6 Jahren mit einem Handy am Lenker vom Motorrad und muss sagen, toi, 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 es ist bis heute noch nichts passiert. Hatte da unterschiedliche Handys dran. Ich hatte dann irgendwann eins, das dann den Akku ziemlich schnell aufgegeben hat. Da weiß ich jetzt nicht, ob das damit zusammenhängt. Das wissen die Technik-Nerds vielleicht besser, ob durch ständiges Durchgeschüttel, das war, glaube ich, ein Samsung-Handy, auch irgendwie andere Teile in Mitleidenschaft geraten können. Fakt ist natürlich, mit dem Handy Motorrad fahren, das ist immer eine ganz schön krasse Belastung, auch für den Akku, wenn die Sonne da voll drauf ballert.
Ja, und vor allem ist das Display ja die ganze Zeit an. Das ist ja der Hauptgrund, warum das Ding so
schnell leer gesorgt hat. Wollte ich gerade sagen, Display an, Helligkeit hoch, ja, wenn die Sonne drauf scheint, musst du dann eben die Helligkeit enorm hochfahren, damit du da irgendwas noch siehst. Dann hast du aber gleichzeitig noch den Strom vielleicht dran, also den Ladezyklus. Ihr merkt, ich begebe mich wieder auf ganz, ganz dünnes Eis. Also das war so ein bisschen futsch. Sonst habe ich bisher immer Glück gehabt, aber aufgrund dieser ganzen Erfahrungsberichte habe ich mir halt eben so einen Lenkungsdämpfer oder Haltungsdämpfer da gekauft. Kurz nochmal, um den Bogen zu spannen, warum sprechen wir über Gewährleistung? Weil ich dann auch mal den Vorschlag gebracht hatte, hey, schaut mal, es gibt ja manchmal so Handyversicherungen, wenn ihr euch auch ein neues Handy abholt, die es dann günstig dazu gibt. Da sollte man dann individuell vielleicht mal durchrechnen. Lohnt sich das für mein Handy, das dann vielleicht auch versichert ist gegen einen Displaybruch, wenn es mir runterfällt, gegenüber dem Kauf von so doch nicht ganz kostenunintensiven Zubehör? Lange Rede, kurzer Sinn. Michel, wie hast du es denn für dich gelöst?
Also ich habe es im ersten Schritt für mich so gelöst, dass ich halt das Telefon nicht mehr mit dieser Halterung kombiniert habe, sondern mehr oder minder ein Ersatztelefon, ne? Wo du halt weißt, okay, da ist es jetzt egal, ob da jetzt die Kamera drunter leidet oder nicht. Das war Lösung Nummer eins. Und inzwischen ist es bei mir tatsächlich so, dass meine Lieblingsoption hier die ist, dass ich mir einfach die Navigation, also wenn du das machst, machst du das ja in der Regel über Kalimoto zum Beispiel, ne? Oder über Google Maps. Und dass ich mir die Navigation nur akustisch über ein Kommunikationssystem in den Helm geben lasse. So, weil alles, was halt so passiert drumherum, interessiert mich nicht. Und ich denke halt auch immer, keine Ahnung, wenn jetzt wirklich irgendwann was passiert, dann ist das Telefon natürlich auch den schädlichen Einflüssen ausgesetzt, ne? Also wenn du stürzt und das Ding fliegt vielleicht weg oder irgendwo dagegen oder was auch immer so, ne? Das ist natürlich ein Ding. Und ich mag halt einfach auch erstens diese Rumschrauberei immer nicht, vor allem, weil ich immer wieder mit anderen Motorrädern unterwegs bin, da kriege ich dann einfach mit die Krise, da irgendwie Halterung ab und da wieder dran, da musst du die richtige Stelle finden, da brauchst du eine andere Halterung und so, super, super nervig. Mhm. Und ich mag halt auch diese cleane Optik am Lenker. Und wenn du halt dann die Möglichkeit hast, dir das einfach ansagen zu lassen, fahr jetzt hier links, ja, dann fahr ich halt links so, ne? Das ist für mich so die...
Nee, boah, komme ich gar nicht drauf klar. Komme ich nicht drauf klar. Nee, null. Weil ich muss es sehen.
Jan ist einfach immer so schnell, dass er an der Abzweigung schon vorbei ist, wenn er die Stimme im Ohr hört, die jetzt hier links
abbiegt. Ich muss es einfach sehen, weil es gibt dann ja auch manchmal so Zwischendinger, da gibt's dann irgendwie so eine ganz scharf linke und, also weißt du, eine Kreuzung mit ungefähr 5 Abzweigen. Und wenn er dann sagt links, so, ja, welche? Und wenn er sagt halb links, ja, welches halb links? Und vor allem möchte ich gerne immer schon die Straße vor mir so ein bisschen sehen, ne? Also wenn du dann mit dem Navi fährst. So, ja. Genau, siehst ja so ein bisschen, was da kommt. Weshalb ich so lachen musste, ist, du erzählst dir was von wegen, ich mag diese clean Übersicht, ja? Und in deiner Funktion fährst du ja mitnichten mehr regelmäßig auf einer Simson rum, wo irgendwie man sich glücklich schätzen kann, wenn neben dem Choke noch ein Blinker ist oder so. Sondern du hast ja überwiegend mit Gerätschaften zu tun, wo man irgendwie erstmal so ein 20-seitiges PDF braucht, um den Startknopf zu finden. Also da hängt ja alles voll mit Knöpfen. Und dann aber sagen, nee, also Handy da jetzt am Lenker, das stört meine Optik.
Alter, aber nee, pass auf. Ich sag dir das eins, dazu komme ich jetzt nämlich, weil das schließt auch super cool an dieses Thema an, Stichwort GSX-S 1000GX, ne, der lange Produktname des Modells auf der Präsentation, auf der ich jetzt teilnehmen durfte. Und da kommen wir jetzt gleich nochmal zu, weil da geht's auch unter anderem um dieses Thema. Bevor wir darauf eingehen, würde ich aber sagen, starten wir einfach auch nochmal einen Aufruf an unsere Community, wie denn da tatsächlich so die Erfahrungen sind. Also diese Schwingungsdämpfer oder Vibrationsdämpfer, die gibt es jetzt ja inzwischen. Und ich glaube, die haben tatsächlich das Problem oder die Häufigkeit von diesen Handyzerstörung auch deutlich reduziert, außer du legst das Motorrad halt aufs Handy, weil das halt wegschmeißt, so, ne?
Da hilft auch der beste Schwingungsdämpfer. Ich habe das Motorrad aus Versehen aufs Handy gelegt, tut mir leid.
Ja, da gibt's doch diesen bescheuerten Witz, so, na, ich habe einen Unfall gehabt und was ist? Ja, nicht so schlimm, nur der Spiegel kaputt. Ja, dann komm doch heim, ja, nee, blöd, Auto liegt drauf, so, ne?
Badumts,
genau.
Schreibt uns das mal. Ganz wichtig dazu, was mich noch interessieren würde, ist, welches Motorrad seid ihr gefahren? Weil das ist ja ein maßgeblicher Einfluss. Ich glaube, wenn man einfach sagt, ich fahre seit 10.000 Kilometern, so ist noch nie was passiert, oder 20.000, wie auch immer. Ja, das hat dann aber vielleicht nicht unbedingt was mit dem Handy oder der Halterung zu tun, sondern natürlich auch mit dem Motorrad, ne? Und ich fahre zum Beispiel mit der S1000R, ein Motorrad, das vermeintlich relativ hart gedämpft ist. Also Stöße jetzt vielleicht nicht ganz so abfedert wie irgendwie eine große Reise-Enduro. Gleichzeitig Vierzylinder, sehr ruhiger Motor, das heißt, diese Vibrationen, die man vielleicht durch den Motor hat, sind nicht so stark. Und ich habe es gesagt, ich habe seit 2 oder 3 Jahren diesen Dämpfer und bin davor aber auch eine lange Zeit ohne gefahren und habe den einfach nur aus Sorge vor diesem Problem noch gekauft. Vielleicht wäre das mit meinem Motorrad, wäre es nie ein Problem geworden. Deswegen lasst es uns mal wissen, was für ein Motorrad, wie viel Kilometer, welches System ihr fahrt und wenn ihr einen Schaden hattet, was war da für ein Schaden, was war da dran? Würde mich echt mal interessieren.
Wichtiger Punkt noch, darf man natürlich auch nicht vergessen, welches Telefon ist es gewesen? Weil das kann natürlich auch die Schwachstelle sein, so, ne? Also, beziehungsweise ja, klar, ja. Ein Aspekt dazu, ne? Wenn du sagst, okay, der Fehler tritt halt hauptsächlich bei iPhones auf, sage ich jetzt mal, oder bei Samsung oder bei OnePlus-Geräten, dann kann das natürlich auch ein Indiz dafür sein, zu sagen, hey, wenn du dieses Endgerät hast, macht es vielleicht einfach mehr Sinn, entweder das eine andere Lösung zu suchen oder unbedingt auf so einen Schwingungsdämpfer zu setzen. ist ja auch eine Option.
Übrigens, ein weiterer Tipp aus der Gruppe war dann, oder das machen offensichtlich auch einige, Zweithandy. Billiges Zweithandy gekauft und das jetzt als Navi eingesetzt. Klingt erstmal abstrus, aber auf der anderen Seite, früher hat man sich halt ein Navi gekauft, das konnte dann irgendwie auch gar nichts. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der René hat das auch gesagt, ob er dann das Zweithandy einfach via Hotspot an sein anderes Handy koppelt, kein Plan. Aber viele Handys haben ja auch die Möglichkeit, dann wirklich im Offline-Modus zu navigieren. Das heißt, die SIM-Karte entfällt dann auch eine Option. Schreibt mal, wie ihr das macht. Das war das Thema Handyhalterung und Gefahren und Problematiken damit. Hey, aber eigentlich sind wir doch noch viel mehr interessiert an einem richtigen Motorradbericht. Wir haben heute irgendwie über Auto- und Händlererfahrungen gesprochen. Wobei ich den Rant, den du da ansetzen wolltest, da habe ich mehr erwartet. Also das sind meine Erfahrungen, finde ich schon doch nochmal deutlich interessanter zu bewerten, ja, oder zumindest emotional mitgreifender, wenn ich da jetzt ganz selbstlos drauf blicke. Aber
Also ich habe das natürlich, also ich glaube, die Emotionalität, das ist das, was es bei mir ausmacht, so, ne? Also die Problematik in der Händlerkommunikation finde ich nicht großartig, nee, also anders, ich bin, als es bei dir der Fall war. Und auch die Kosten, die damit einhergegangen sind, so, ne, oder einhergehen würden, ne, bewegen sich ja quasi oft im Rahmen von Jan. Aber vielleicht habe ich das einfach schon wieder zu rational und pragmatisch irgendwie gesehen, dass oder einfach zu wenig gerantet für Jans Geschmack. Das kann natürlich durchaus sein.
Möglich
jetzt hier wieder die Frage, Team Jan oder Team Michel? Was? Eine unspektakuläre Geschichte? Und ihr sagt, langweilig, was interessiert mich die 1700 Euro, die du bezahlen musst, so, ne? Viel spannender sind die 400 Euro, die Jan für eine falsch eingebaute hintere Bremsscheibe eventuell.
Ja, die dann halt irgendwann Richtung 2000 Euro gingen oder was, ja. Aber egal. Da ist übrigens noch eine Auflösung von der letzten Folge. Team Jan hat übrigens ganz schön fett gewonnen. Also die Zuschriften, die uns erhalten haben auf den verschiedenen Kanälen, rund um die Frage, hat Honda das Design von Ducati geklaut? Da wurde ganz klar das Team Michel mal in die Schranken gewiesen, obgleich ich den Hinweis bekommen habe, dass vielleicht bei Ducati, aber vielleicht noch deutlich mehr bei der Kawasaki Z1000 das Design geklaut wurde. Berechtigter Einwand, ihr wisst einfach, ich als möchte gern Ducatisti, der es aber sich nie im Leben leisten wird können, hatte da halt die erste Verbindung. Du, sollen wir jetzt richtig über Motorradfahren sprechen und deine Erfahrungen in Lissabon und Portugal? Oder lösen wir jetzt kurz das Gewinnspiel auf. Vielleicht so richtig zwischendrin, dass die einfach nur durchskippen bis ganz am Ende, direkt mal raus sind. Ich bin für jetzt, komm. Wir lassen die Geschenke aus dem Sack. Wir verkünden schon mal, was der Nikolaus und der Weihnachtsmann zusammen durch die Gegend schleppen und dann bald schon in hoffentlich glückliche Gewinnerhände bringen werden. Es ist auf jeden Fall großartig. Als der Michel mir das vorhin benannt hat, was es da geben soll und was er dem Weihnachtsmann zugeschustert hat, da wurde ich schon quasi zittrig. Da wurde ich richtig aufgeregt. Und umso gespannter bin ich jetzt mal zu hören, was es da gibt. Michel, schieß los.
Egal ob Urlaubsreise, Motorradtest oder unsere jährliche Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Für die Navigation nutzen wir auf unseren Motorradtouren die App von Kalimoto. Der einzigartige Kurvenalgorithmus führt uns nicht nur zuverlässig über die schönsten Motorradstrecken ans Ziel, dank der einfachen Nutzung ist auch die individuelle Streckenplanung ein Kinderspiel. Besonders komfortabel, über den Webplaner kann man seine Touren bequem daheim am Rechner zusammenstellen und unterwegs über die App abrufen. Dank Offline-Karten mit Informationen zu Tankstellen, Motorradtreffs und Bike-Hotels ist mit der Premium-Version auch die Navigation in den entlegenen Regionen Deutschlands und der Welt kein Problem. Das Teilen von gefahrenen und geplanten Touren ist selbstverständlich ebenfalls möglich und die Routen können auch im GPX-Format exportiert werden. Wir nutzen die App noch auf dem Smartphone, Kanimoto funktioniert aber auch im Head-Up-Display von Tilsberg oder via CarPlay direkt auf dem Motorrad. Wer wie ich gerne mal eine Tempobeschränkung übersieht, ist dank integrierter Geschwindigkeits- und Blitzerinformation jederzeit sicher unterwegs. Gasgeflüster-Fans erhalten ab sofort eine 30-tägige Testphase für das Premium-Jahresabo und können so alle Funktionen der App in Ruhe und ausgiebig testen. Einfach unter carloimoto.com anmelden oder registrieren, die Jahresoption wählen und mit dem Code GAS30 die Kalimoto Premium-Version einen ganzen Monat kostenfrei ausprobieren. Den Link zur Seite und alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob einfach nur von A nach B oder für die ausgedehnte Tour. Mit Kalimoto findest auch du den kurvigsten Weg ans Ziel.
Also das Gute an der Geschichte, die Verlosung, unser Weihnachtsgewinnspiel, unsere Weihnachtsverlosung hat auch einen Preis, der übergangslos auch wieder auf das Folgethema, die Geschichte mit der Suzuki, mit der neuen Suzuki verleitet. Denn es gab bei dieser Präsentation ein kleines Journalistenpräsent. Und zwar, und das ist einer der Preise, und zwar der zweite Preis unserer Weihnachtsverlosung, einen wasserdichten Dainese-Rucksack. So, jetzt habe ich das schon mal angeteasert. Es gibt einen wasserdichten Dainese-Rucksack. Hauptpreis, jetzt wird es für die meisten wahrscheinlich noch interessanter, wird sein ein Alpine Stars Motorradhandschuhpaar. Natürlich zwei, also ihr kriegt nicht nur einen, sondern zwei. Und was ich eigentlich fast am coolsten finde, ist der dritte Preis. Denn wir hatten ja vor kurzem Stefanie Menzel bei uns im Podcast, die über das Thema Mental Coaching und mentale Gesundheit beim Motorradfahren oder mentale Stärke vielmehr auch beim Motorradfahren gesprochen hat. Sie beteiligt sich nämlich auch in unserem Weihnachtsgewinnspiel mit einem Gutschein für eine Session bei ihr. Also, das ist der dritte Preis. Und damit nicht nur drei Personen hier profitieren können, machen wir das ganze Ding natürlich voll. Es gibt insgesamt 10 Preise. Ich werde das dann noch mit dem ein oder anderen Goodie auffüllen. Gasgeflüster Schlüsselanhänger, Gasgeflüster Aufkleber, Notizbücher. Also, da gibt's ein richtig, richtig fettes Paket. Und jetzt noch die wichtigste Frage für euch natürlich. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst natürlich auf Instagram aktiv werden. Und zwar unseren Kanal abonnieren. Natürlich Instagram, Gasgeflüster, ein Abo dort lassen. Und unter dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge, in der auch das Gewinnspiel hängt, kommentiert ihr, warum ihr drei eurer Freunde, die ihr taggen müsst, Gasgeflüster empfehlt und warum ihr unseren Podcast hört. Das interessiert sie, eure Freunde und uns natürlich ganz besonders. Und wenn ihr uns ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann teilt auch diesen Beitrag bei euch in der Story. So, das wäre die Geschichte. Und dann habt ihr die Möglichkeit, auf diese riesigen Preise, also im Wert von mehreren 100 Euro, bewegen wir uns da. Also unser kleines Weihnachtsgeschenk an euch.
Und wenn ihr ganz unabhängig von dem Weihnachtsgewinnspiel uns eine Freude machen wollt, dann schickt uns doch einfach mal wieder Bier. Es gab lang nichts mehr. Ihr habt doscht. Und habt mir gedacht, gut, im Januar kann man dann auch wieder aufhören, langsamer zu machen. Das Ganze läuft, das hast du vergessen zu sagen, das Gewinnspiel, jetzt unabhängig vom Bier schicken, das läuft ganzjährig und immer. Das Ganze läuft bis zum 24.12. Das heißt, wirklich bis Weihnachten werden wir alle Einsendungen, Kommentare, Reaktionen und so weiter sammeln und dann noch direkt am 25.12. die Gewinnenden verkünden, weil der Michel und ich sind da vielleicht so ein bisschen wie die Amerikaner eingestellt. Der Michel hat das vielleicht dann Urlaub mitgenommen. Wir verteilen die Geschenke am ersten Weihnachtstag, sodass ihr wirklich bis zum 24.12. euch Zeit lassen könnt, am Christbaum zu sitzen. Und dann muss aber diese genannte Bedingung erfüllt werden. Das heißt, auf Instagram kurz aktiv werden. Geht übrigens auch für die, die uns schon folgen. Also es müssen keine NeufollowerInnen sein. Und dann sind wir schon fast ein bisschen neidisch. Also es ist der Wahnsinn, was wir hier rausgeben. Und es ist wirklich so, dass wir das nur einmal haben und ich davon nichts bekomme. Und das ist natürlich drastisch, wo ich doch eigentlich da Neidbürger bin und eigentlich alles für mich selbst behalten will. Aber deswegen ist es ganz gut, dass der Michel über die Geschenke verwaltet. Sonst wäre der Adressat ganz klar und die Adresse kenne ich, das wäre meine.
Ja, und du kannst jetzt hier mal wirklich dein Inneres, ne, einen der vielen Jans, die in dir wohnen, nach außen kehren, so diesen kleinen, der normalerweise immer in dieser dunklen Ecke sitzt mit den Tränen in den Augen, weil er von den anderen Jans unterdrückt wird, der gute Jan, der mit dem großen Herz, der gerne Geschenke verteilt und lieb zu den Leuten ist, der darf heute, nicht heute, sondern am 24. dann mal richtig performen. Und das Schöne für euch ist, ne, wenn ihr jetzt am Heiligen Abend sitzt und Beschwerden habt und habt wieder mal nur Unterhosen und Socken bekommen, habt ihr einfach noch die Möglichkeit, dann direkt danach Instagram abzuchecken, noch an der Weihnachtsverlosung teilzunehmen, geht bis 23.59. Also falls ihr beschissene Weihnachtsgeschenke hattet, könnt ihr euch dann mit etwas Glück noch selber ein richtig dickes Geschenk machen.
Letztes Jahr gab es an Weihnachten von mir übrigens in der Instagram-Story ein kleines Blockflöten-Solo für alle, die das hören wollten. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst.
Aber vielleicht natürlich
werde ich euer Leid, eure Leidensfähigkeit prüfen und die Gewinnenden auch damit kombiniert verkünden. Werden wir mal sehen. Aber jetzt zurück zum Motorradfahren. Du hast gesagt, hey, du warst in Lissabon und hast nicht nur von Dainese den Rucksack da abgegrast, sondern auch allerhand Eindrücke. Und es ging um, wir haben das in der letzten Folge gesagt, die Suzuki, deren Namen ich mir nicht merken kann, weil der einfach so unfassbar lang ist. Wenn du den jetzt komplett aussprichst, ist wahrscheinlich dieser Podcast auch gleich vorbei. Es ist auf jeden Fall ein Crossover-Modell, wo wir uns schon über die Sinnhaftigkeit solcher Modelle so ein bisschen ausgetauscht haben und vor allem dein zuvoriger Eindruck über die BMW S1000 XR, die ja in der gleichen Kategorie spielt, eher nicht so gut war. Und umso gespannter bin ich, wie denn jetzt der direkte Vergleich war und ob die Suzuki der BMW gegenüber brillieren konnte. Lass es uns wissen, Michael. Erzähl, wie war der Trip? Wie hat's angefangen? Wie war das erste Mal Suzuki GSX S1000 XR GS Enduro Multistrada?
Genau, also das gute Stück heißt GSX S1000 GX und ist das erste Motorrad von Suzuki in diesem Crossover-Segment. Das gab es vorher noch nicht. Die Basis ist die GT-Variante, also der Motor ist der aus der GSX-R stammende rein Vierzylinder, hat in dem Motorrad 152 PS, also ordentlich Leistung für die Landstraße. Der Rahmen ist eigentlich ein relativ sportlicher und die haben das Motorrad jetzt eben mit langem Federweg, einem semiaktiven Fahrwerk und moderner Elektronik ausgerüstet. Das ist
was
quasi
heißt denn
so
an der Stelle, jetzt muss ich mal wieder den Line rausbringen, semiaktiv. Das heißt doch immer, semi ist ja quasi halb, oder?
Halb. Genau, semi,
ja,
semi.
Weißt du, was ist denn ein, und wenn du das nicht hast, dann hast du ein nicht aktives Fahrwerk oder ein voll aktives Fahrwerk?
Nee, du hast dann quasi, also wenn du das nicht hast, hast du quasi ein, ich sag jetzt mal, nur ein Fahrwerk. Der Unterschied ist der, dass die semiaktiven Fahrwerke, ich sag mal, elektronische Stellenmotoren drin haben, die bestimmte Aspekte der Fahrwerkseinstellung zum einen übernehmen können, also du kannst quasi die Einstellung digital vornehmen, ohne dass du mechanisch wie mit dem Schraubenzieher oder mit dem Schlüssel quasi Federverspannung veränderst oder die Dämpfung auf- oder zudrehst, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, und das ist eigentlich das Interessante bei diesen semiaktiven Fahrwerkskomponenten, die übernehmen das quasi im Live-Zustand instant und passen sich an Fahrgeschwindigkeit und Fahrbahnzustände sozusagen an. Also wie bei diesen modernen Assistenzsystemen, die so eine IMU an Bord haben, was eben die Suzuki jetzt auch hat, das allererste Mal, sind jetzt ja diese Gyroskope drin, die halt eben feststellen, okay, das Motorrad ist so schnell, bewegt sich jetzt gerade so im Raum und wird dann 1000 Mal pro Sekunde in der Regel quasi der Zustand ermittelt, an die Elektronik weitergegeben und dann weiß eben, dass so werden Kurven-ABS zum Beispiel möglich. Ich habe jetzt so und so viel Schräglage, ich fahre so und so schnell drehen sich die Räder, das, so ist die Lastverteilung am Motorrad und so besteht eben die Möglichkeit, einen Kurven-ABS zu haben, was eben auch in Schräglage die Bremskraft so dosiert, dass das Vorderrad nicht blockiert, was eine große Herausforderung ist, oder auch eine schräglagenabhängige Traktionskontrolle. Die
guck mal, je nach ja. Wieder was gelernt so durch eine dumme Frage. Für alle, die es schon wüssten, können jetzt sagen, ja, das wüsste ich doch. Michel hat es aber ganz gut erklärt. Und für alle, die sich gedacht haben, ich habe schon so oft gehört und wusste aber auch nicht so richtig, gern geschehen. Für alle, die sich da nie drum gekümmert haben, denen das scheißegal ist, ja, musstet ihr jetzt halt irgendwie auch durch. Erzähl mal, genau, also das, du hast die Rahmenbedingungen genannt. Was kostet der Spaß?
Genau, also ich habe jetzt tatsächlich erstmal nur diese IMU erklärt sozusagen. Dieses semiaktive Fahrwerk funktioniert so, genauso. Dass die Frage fehlt ja sozusagen. Ach, und Gott, da ja. passiert das aber auch, ne? Dass halt die, wenn du jetzt auf der Rennstrecke zum Beispiel unterwegs bist und dein Motorrad nickt zu schnell vorne ab oder hinten beim Beschleunigen so, und dann drehst du ja die Dämpfung ein bisschen zu, ne? Damit halt das Öl, was in der Gabel ist, sich langsamer oder schneller bewegt, um halt diesen Bewegungen gegenzuwirken. Und das macht dieses Fahrzeug quasi während der Fahrt automatisch. Bei der Suzuki speziell ist es so, wenn du zum Beispiel auf eine Kurve zufährst, ne, und ziehst an der Bremse, dann hat das Motorrad ja normalerweise einen Pitch oder so einen Nickmoment. Die Gewichtsverlagerung geht nach vorne, die Gabel taucht ab und die Abtauchgeschwindigkeit der Gabel hängt eben von dieser Geschwindigkeit des Ölflusses oder wie schnell das Öl in der Gabel sich bewegen kann zusammen. So, und während das bei einem normalen Motorrad halt relativ intensiv sein kann, dreht die Suzuki-Gabel die Dämpfung ein bisschen zu, das Öl kann weniger schnell fließen und dadurch taucht die Gabel nicht so intensiv vorne ab. Das ist, dadurch hast du ein stabileres, so ein weniger Lasttransfer, ein stabileres Fahren. So, und das macht das Motorrad tatsächlich sehr, sehr gut. Jetzt habe ich gerade gedacht, die Kamera ist hängen geblieben. Ich sehe nur Jan, Gesicht eingefroren. Was labert der Dude eigentlich so, ne?
Nee, war, ich habe so hab mir immer gedacht, so, okay.
Was Öl und Dämpfung, ja. Hast du nicht gesehen? So, ne? Also das ist ein Aspekt. Aber das ist ja schon, jetzt komme ich wieder an deine Stelle, die du ja normalerweise hast. Da sind wir ja schon wieder ganz, ganz super tief drin in der Materie. Und ja. Eigentlich interessant ist ja,
was kostet
der Preis?
Ja.
Den Preis würde ich jetzt mal am Ende sagen, weil das ist ja zum Schluss so eigentlich so die Botschaft, was muss ich für diese Leistung bezahlen? Und die viel wichtigere und spannendere Frage ist ja die du angedeutet hast mit diesem Crossover. Bullshit, sage ich jetzt mal, ne? Weil ich das Konzept ja eigentlich total willenlos finde, so, ne? Warum machst du irgendwas super Sportliches und steckst das in ein hohes Enduro- oder Reise-Enduro-Fahrwerk und so und das und machst kleine Räder drauf, so wie bei einem Supersportler. Du kannst damit nicht ins Gelände gefahren und du kannst aber auch nicht richtig schnell fahren und so, ne? Das macht alles für mich überhaupt gar keinen Sinn und sitzt halt auch irgendwie nicht gut drauf. Und ich muss tatsächlich sagen, diese Suzuki GSX-S 1000 GX ist tatsächlich so ein bisschen so ein, war so ein Aha-Erlebnis. Und ich muss wirklich sagen, das ist ein mega geiles Landstraßenmotorrad geworden. Also ich hätte es nicht gedacht, von der ersten Minute, und es gibt noch eine Premiere zu verkündigen, von der ersten Minute habe ich mich auf diesem Motorrad sehr wohl gefühlt. Die ersten 60 Minuten war das auch ganz toll. Dann habe ich eine Premiere gefeiert und bin wahrscheinlich einer der ersten weltweit, der dieses Motorrad weggeschmissen hat.
Nee. Im Ernst?
Ja, total. Also es war ganz, also Da haben wir es von diesen verschiedenen Persönlichkeiten des Jan. Das ist jetzt der Schadenfreude-Jan, der aber sowas von ein kleines Fest in sich feiert, so, über diese Geschichte reden kann. Und zwar war das aber, also es war total unspektakulär und es ist auch zum Glück nichts passiert. Ich bin dann mit dem Motorrad auch am nächsten Tag dann weitergefahren. Die haben dann halt quasi so die bisschen verkratzten Teile, halt, sage ich jetzt mal, ausgetauscht. Und zwar war das so, es waren Fotofahrten. Normalerweise hast du immer
Das heißt, ja, noch nicht mal da, wo du jetzt irgendwie krass am Kabel gezogen hast, sondern da, wo fotografiert werden soll, ja?
Ja, normalerweise ziehst du krass am Kabel da, wo fotografiert wird, weil du willst ja spektakuläre Bilder. Aber, jetzt kommt das große Aber, das ging an diesem Morgen, sind halt einfach alle gefahren wie auf rohen Eiern, weil wir waren zwar in Portugal, aber es war halt nachts feucht und neblig und so vor allen Dingen in diesen Kurven waren die Asphaltstücken immer schattig, so, und da war es halt noch feucht und du bist halt einfach wirklich, jeder hat die Motorräder um die Kurve getragen und so genau halt auch ich, so, ne? Und in besagter Kurve, wo das dann passiert ist, und ich bin ja auch wirklich überhaupt nicht schnell gefahren, so, ne? Ich komme halt aus dieser Kurve raus und, ne, der schattische Teil war noch feucht und ich habe halt einfach gewusst, okay, jetzt kommt die Sonne, jetzt kann ich halt wieder etwas mehr Gas geben und ich habe halt einfach eine halbe Sekunde zu früh Gas gegeben. Das Hinterrad war halt noch im Schatten auf der feuchten Stelle und hat mir halt einfach das Hinterrad sozusagen überholt, ne? Und es war wirklich so ein, also, ich habe jetzt nicht am Kabel gezogen wie ein Irrer, sondern es war wirklich nur so, okay, ich kann eh, jetzt kommt die nächste Kurve, da muss ich wieder langsam fahren. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, irgendwie krass Gas zu geben, so, ne? Das war wirklich so wie auf Glatteis, so, ne? Hinterrad gezogen oder weil man hat durchs Heck halt überholt. Und weil ich halt aber auch so nicht schnell gefahren bin, ist halt auch nicht viel passiert, so, ne? Also meine Klamotten sind...
Aber was ich schon immer krass finde, ich dachte irgendwie, klar, bezieht sich eher so auf diese Highsider-Thematik, aber mit diesen ganzen Traktionskontrollen sollte dir das doch eigentlich gar nicht mehr so passieren, oder? Natürlich sind die Grenzen der Physik, wenn du da irgendwie zu wild ziehst, gesetzt. Und irgendwann ist es halt einfach so, hast keinen Grip mehr. Aber so wie du es jetzt beschreibst, mit langsamem Gas ziehen, dachte ich, boah, da kommen wir mittlerweile eigentlich in einen Bereich, wo das nicht mehr so passieren sollte.
Ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen abhängig von der Einstellung, auf welchem Niveau du die Traktionskontrolle, sag ich jetzt mal, eingestellt hast, ne? Und es war halt, wir waren halt so in diesem mittleren Bereich und wie gesagt, ich bin ja mit relativ wenig Schräglage gefahren und habe jetzt auch nicht krass Gas, das war gefühlt, es hat sich angefühlt wie auf Glatteis, so, ne? Es war einfach 0 oder 1 oder 1 oder 0, so, ne? In dem Moment, wo ich ans Gas gegangen bin, war halt einfach, gab's gefühlt kein Halten mehr.
Und, wie schnell warst du so?
Keine Ahnung. Weiß, schwer zu sagen, 50, 60, so, ne, ich war nicht, wenn überhaupt, so, ne, ich war halt auch nicht schnell, so, ne, also mir ist ja, auch, ne, mir ist nichts passiert, meine Klamotten haben keinen Kratzer abbekommen, sag ich jetzt, gut, die Hose ist, und ich habe so eine Motorradjeans angehabt, da siehst du, dass der Stoff halt so leicht aufgeraut ist, ne, aber ich kein Kratzer, alles heile geblieben, sozusagen, und auch das Motorrad, wie gesagt, war gutes Ding, ne? Das hat optional Kofferset, das war halt auch dabei und der Koffer hat halt quasi so als Sturzbett mit fungiert, so, deswegen ist halt auch im Moped nicht viel passiert, war halt nur der Deckel angeschliffen, haben sie ausgetauscht, so, gut war.
Und gibt's so, Fotos, ne, davon?
Leider nein, das war, ich hab tatsächlich auch drauf gehofft, dass es das gibt, sozusagen, weil natürlich da überall Fotografen rumstanden und ich habe mir, das wäre natürlich witzig, wenn du davon so eine bescheuerte Fotoserie hast, wie du halt einfach der einzige Idiot bist, ne, der sich unter diesen Situationen auf die Schnauze legt. Gab's leider nicht. Es gibt nur eins, wo ich dann halt quasi mit dem Motorrad wieder fahre und musst halt wirklich, du siehst, was das Motorrad, ich sitze halt drauf Und du musst aber wirklich genau hingucken, damit du siehst, hä, keine Ahnung, stimmt da irgendwas nicht? Oder was ist da sozusagen, ne? Mhm. Genau, und das war aber tatsächlich wirklich morgens nach der ersten Stunde so, ne? Und das war aber nicht für mich nicht tragisch, weil ich mir nicht wehgetan habe, für Suzuki jetzt nicht großartig tragisch, weil das Motorrad nicht wirklich kaputt gegangen ist, so, ne? Und danach hat sich aber tatsächlich eben erst so dieser positive Eindruck für dieses Motorrad manifestieren, so richtig manifestieren können, weil bis dahin war es halt einfach auch grundsätzlich, wir sind halt langsam hingefahren, die Straßen waren dann noch feucht so, und das eigentliche Fahren fing da erst danach an. Und da war halt einfach wirklich, es war mega verrückt, wie gut dieser Kompromiss zwischen Touring und Sportlichkeit da geraten ist, so, ne? Du sitzt halt einfach komfortabel auf diesem Motorrad, hast aber super viel Bewegungsfreiheit noch, ne? Also fand ich sehr spannend in dieser Vorankündigung, in diesen Promo-Videos von Suzuki, siehst du halt auch, wie der Suzuki-Kamerafahrer da knieschleifend mit dem Ding durch die Gegend ballert. So, also selbst das macht das Motorrad halt einfach problemlos mit. Und du kannst aber halt auch einfach genauso super entspannt, was weiß ich, 300 Kilometer mit Windschild und Tempomat auf der Autobahn fahren und Strecke machen. Und du kannst deinen Koffersetter irgendwie dran klöppeln und Gepäck mitnehmen. So. Also es ist vor allen Dingen, nachdem ich ja diese XR gefahren bin, die ja einfach eine massive Frage in den Raum gestellt hat, wer macht sowas so? Was soll das? Ne? Was soll mir das bringen? Hat die Suzuki das halt einfach wirklich super gut beantwortet und macht für mich halt einfach Sinn. Also, ne, ich habe
aber wo war die denn jetzt? Also erstmal, jetzt will ich mal den Preis wissen. Was kostet das Ding jetzt?
17.400 Euro ab Werk ohne Koffer.
Aber jetzt, der Vergleich ist ja noch recht frisch. Und die Suzuki kann ich nicht bestätigen. Bei der BMW, die bin ich ja auch mal gefahren, habe es auch im letzten Podcast gesagt, fand ich eben auch einfach langweilig. Die hat mir irgendwie nicht so richtig was gegeben. Wenn du jetzt sagst, hey, die war jetzt der Augenöffner, sag doch mal konkret, wo war sie besser, schlechter? Also wo kannst du jetzt den Unterschied so benennen?
Also ich würde jetzt nicht sagen, wo sie besser oder schlechter als die XR, sondern ich würde einfach hier sagen, wo ist sie in Anführungsstrichen herausragend gut, so, ne? Also erster Punkt, Ergonomie, so, ne? Du sitzt, wenn du jetzt, vor allem wenn du auf der Landstraße fährst, musst du ja nicht immer hier quasi im Attacco-Modus sozusagen sitzen, ne? Da ist es ja nicht schlecht, wenn du ein bisschen aufrechter sitzt und trotzdem aber eine vorderradorientierte Position hast, wo du denkst, okay, keine Ahnung, ich krieg noch mit, was da vorne passiert. Und das Motorrad, du sitzt so auf dem Motorrad, dass du einen relativ sportlichen Kniewinkel hast und halt auch Raum und Platz, um dich auf dem Motorrad zu bewegen, so, ne? So wie du das halt machen würdest, wenn du ein Naked Bike fährst oder ein sportliches Motorrad hast, so, ne? Also es gibt ja Leute, die sitzen immer wie ein Flock auf dem Motorrad, so, für die ist das natürlich egal. Die können sich gerne XR kaufen, wo du halt drauf sitzt, wie eingemauert. Aber wenn du halt wirklich sagst, hey, ich möchte beides, ich möchte auch mich auf dem Motorrad bewegen und einen aktiven Fahrstil haben, dann geht das da sehr, sehr gut, so. Was halt wirklich überragend ist, also wirklich Eye-Opener, mal wieder, ist der Motor, so, ne? Der hat untenrum schon super viel Drehmoment, also insgesamt 106 Newtonmeter, glaube ich, und 70% davon stehen schon ab 3000 Touren an, also du hast halt quasi 70 Newtonmeter und mehr ab gefühlt knapp über Standgasdrehzahl, so, das ist das eine. Und was aber wirklich faszinierend ist, du kannst diesen Motor bei 1500 Touren fahren, im vierten Gang irgendwo in der Ortschaft, so, ne? Und da ruckelt nix, da wackelt nix, da vibriert nix, so, ne, der hat einfach so eine super smooth, seitenweiche Gasannahme und die Schaltautomat funktioniert butterweich, so, das ist einfach, also alles wirklich super gut, ohne dabei langweilig zu wirken, so, ne. Und das ist so das Nächste, ne, du kannst halt mit diesem Ding da bei 3000 Touren vor dich hin bummeln, ne, und in der Weltgeschichte rumgucken und dann oder noch geringeren Drehzahlen so und dann gibst du Gas und dann marschiert das Ding vorwärts und ab 8000 so, ne, da erwacht halt der Sportler in diesem Motor und dann klar, bei 152 PS oder in dieser Liga über 150 PS ist das natürlich nicht untypisch so, ne, aber dann marschiert das Ding halt einfach sowas von massiv vorwärts, dass dir gefühlt so Hören und Sehen vergeht, so, das ist halt super, super cool gelungen. Und was halt auch wichtig ist, ne, du hast natürlich diesen potenten Motor und aber auch das Fahrwerk, ne, macht das halt mit. So, ne? Wenn du langsam fährst, das war auch total verrückt. Du kennst diese Speedbumps, wie sie in Südeuropa ganz häufig sind, so, ne, wo du halt so ein 2-Meter-Bereich hast, wo so eine Stufe ist, ne? Und dann, wie es auch bei uns teilweise in den 30-Zonen oder sowas gibt, ne?
Ja.
Das Fahrwerk ist eigentlich relativ sportlich und straff, aber du kannst halt einfach drüber ballern, du brauchst nicht mal aufstehen, so, ne? Weil das halt bei niedrigen, also du fährst natürlich in der 30-Zone nicht 100, ne? Da ist natürlich ein Problem. Aber wenn du mit dem klassischen Nakedbike fährst, bist du bei solchen Sachen halt immer geneigt, okay, jetzt gehe ich kurz aus dem Sitz, um das so ein bisschen abzufedern, so, ne?
Ja.
Das brauchst du mit diesem Motor halt nicht, ne? Und wenn du dann aber schneller wirst, ne, dann schärft sich das Fahrwerk entsprechend nach.
Und das
halt
war auch bei der XL so. Als konkretes Beispiel nicht so, oder
nicht so in dem Maße? Ja, aber die hat das so nicht so, und die hat aber auch kein semiaktives Fahrwerk, so, ne?
Ach was.
Ja, es gibt's wahrscheinlich auch in verschiedenen Varianten. Ich weiß jetzt nicht, ob es die XR, ja. Muss ich jetzt,
Da wird noch kurz was reingehackt bei Michel, um euch diese Information taufrisch aus den Weiten des Netzes zu geben. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich bin auf jeden Fall extrem neidisch nochmal auf dich, dieses schöne Wetter, das du dort gehabt hast. Auch wenn es dich dann mal da zerrissen hat. Gut, passiert den Besten, war offensichtlich dann auch nicht ein weiteres Problem. Ob du jetzt natürlich nochmal zu irgendwelchen Presseterminen eingeladen wirst, das bleibt abzuwarten. Jetzt hat der Michel, glaube ich, gerade parallel ein Ergebnis dazu gefunden oder schaut noch durch die Gegend, sodass ich meinen Monolog allmählich zum Ende führen kann. Michel, hast du...
Du kannst auch so den Monolog zu Ende führen, und es gibt ist bisher Sonderausstattung, genau, also so, aha, wie ich es vermutet habe, das gibt es zwar, aber das ist Sonderausstattung, und ich glaube jetzt ab 2024 gibt es ein neues Modell, ich glaube da ist das dann Serie, ja genau, also gibt es das Sonderausstattung, weil BMW hat das natürlich, genauso wie Ducati das hat, ich glaube bei der Multistrada, und die Option gibt's, ne, aber da ist es eben tatsächlich Standard sozusagen.
Sachen gibt's. Also so ein bisschen das Vertrauen in die Crossover-Varianten zurückgebracht, zurückgefunden, nachdem du in der letzten Episode dann noch deutlich ablehnender gegenüber warst. Ja, rein optisch wäre es jetzt weiterhin einfach nicht meins, aber nee, auch sonst nicht. Also alles, was du schilderst, schön und gut, aber da muss ich sagen, so ein bisschen geil finde ich ja den Hang zum Light schon auch. Also wenn ich mit meinem Moped nach 4 Stunden langsam Bandscheiben bekomme, dann denke ich mir, ja, geil, gehört halt irgendwie auch dazu. Gleichzeitig, ich bin auch einfach mal so unklar, ne? Gleichzeitig hasse ich es, wenn der Motor ruppig ist, habe überhaupt kein Verständnis für diese ganzen Aprilia-Fahrer, wo es dir irgendwie die Schädeldecke rausvibriert, einfach nur, wenn du an der Ampel stehst. Aber gut, Motorradfahren ist halt immer noch Emotion und Hobby, da muss man auch nicht mal ganz rational dabei sein.
Ja, voll. Also das kann sich ja jeder auch so aussuchen, wie er es gerne möchte. So, ne? Das kommt ja nicht von ungefähr, dass es so viele unterschiedliche Motorradmodelle gibt und dann eben auch in den verschiedenen Rubriken unterschiedliche Optionen von den verschiedenen Herstellern. So, da kann ja jeder schon, ich sag mal, machen, was er will. Und Optik ist natürlich ein Punkt, ne? Die sieht natürlich auch polarisierend aus, ne? Die Frontverkleidung gibt es so noch nicht. Also da kann man jetzt nicht sagen, die haben das irgendwo abgekupfert, ne? Sondern das ist schon sehr, sehr eigenständig, aber halt auch sehr, sehr speziell. Wobei ich sagen muss, ich finde es jetzt nicht hässlich, so, ne? Es ist jetzt nicht für mich das Schönste, was ich je gesehen habe. Und da würden da vielleicht eher so die Qualitäten dazu führen, dass ich sage, ja, okay, Optik ist vielleicht jetzt nicht so mega geil. Habe ich ja schon mal gemacht, ne? Habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Als ich die ZX-10R damals gekauft habe von Kawasaki, fand ich optisch eigentlich überhaupt gar nicht schön. Aber das Motorrad war halt einfach so, wie es gefahren ist, hat halt einfach mich völlig abgeholt, dass ich dann irgendwann gedacht habe, ja, okay, die R1 gefällt mir zwar besser, aber ich kaufe natürlich die ZX-10R, weil es halt einfach das bessere Motorrad ist. So, ne?
Ist doch das Gleiche bei dem Verkaufsschlager schlechthin, der GS, wer die wirklich hübsch findet. Na egal, das Thema hatten wir schon oft genug, was soll's, ja. Bevor ich mich jetzt wieder aufregen muss am Ende, sagen wir doch lieber Tschüss und beenden das Thema, es sei denn, du hast Suzuki noch irgendwas hinzuzufügen. Und dann alle, die jetzt ganz ans Ende geskippt sind, um das Gewinnspiel zu erhören, tja, haha, da müsst ihr noch ein bisschen weiter rumsuchen in diesem Podcast. Es lohnt sich auf jeden Fall. Michel, danke für den Erfahrungsbericht rund um die Suzuki. Wir sind alle froh nach der Lachattacke, dass du natürlich wohlbehalten und gesund den Sturz überlebt hast und vom Motorrad wieder direkt draufsteigen konntest. Beruhigt einen dann ja doch sehr. Es tut mir leid, dass da das erste schadenfrohe innere Ich durchgedrungen ist bei mir.
Aber jetzt ist ja der sympathische Jan wieder da. Das macht das ja wieder wett.
Jetzt ist der, genau, der vorbei ist, der einen Schlussstrich unter dieser heutigen Episode ziehen kann. Wir freuen uns auf den dritten Advent, wo es wieder eine Folge geben wird von und mit uns. Und ich glaube potenziell sogar mit Gästin. Das kriegen wir noch raus. An der Stelle auch nochmal überhaupt, das Jahr ist zwar noch nicht zu Ende, aber danke an alle, die mal fleißig einschalten. Es gibt gerade wieder diese ganzen Spotify-Wrap-Ups und so weiter, die ihr selbst kennt, wenn ihr ein Spotify-Konto habt. Die gibt's auch für die Podcast-Hosts. Das ist wirklich grandios, wie sich der Podcast hier auch entwickelt hat, was wir an Mehrgewinn von FollowerInnen auch haben. Teilt es gerne, das haben wir da auch rausbekommen. Der Podcast wird sehr, sehr gerne direkt via WhatsApp oder was geteilt. Macht das weiterhin. Wir freuen uns über jede und jeden, der einschaltet. Und das waren doch schöne Schlussworte. Wir haben bisher 1250 Minuten veröffentlicht in diesem Jahr, schon auch ganz schön wild. Das sind 20 Stunden oder was. Wir haben einfach fast 24 Stunden durchgelabert. Bis zum Ende des Jahres kriegen wir das auch noch hin. Vielleicht machen wir nächstes Jahr auch eine Live-Session. Mal sehen, ob wir dann 24 Stunden am Stück schaffen. Wäre ja auch was Nettes. Michel, genug der langen Worte.
Die Gasgeflüster-Streaming-WG, genau. Wir ziehen dann einfach zusammen in die Garage und filmen uns 24 Stunden, wie wir nackt Motorräder putzen.
Ah, scheiße. Ja, das war. Ich hatte gerade so einen schönen Absprung hier geschaffen und du springst da wieder mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Auch okay. ciao zusammen. Michel, du darfst noch ein paar Worte sagen, wenn du es willst, oder machst einfach dein klassisches Tschö.
Ich sag einfach nur, tschö.
Tschö.